Schönen guten Tag, das ist die Folge 20 unserer Reihe Corona im Rechtsstaat der Zeitschrift Ping. Und heute machen wir einen Ausflug ganz weit weg nach Kalifornien. Ich begrüße in San Francisco am anderen Ende der Leitung, oder genauer gesagt in Berkeley, Paul Schwarz. Hallo Paul.
Hallo Nico.
Paul, schön, dass das geklappt hat. Ich darf dich kurz für diejenigen, die dich nicht kennen, vorstellen. Du bist Professor, und zwar Jefferson E. Pisa Professor an der Berkeley School of Law und Director of the Berkeley Center of Law and Technology. Und zusätzlich noch, das geht in Amerika anders als in Deutschland, bist du auch noch Special Advisor in der Anwaltskanzlei Paul Hastings und befasst dich seit sehr, sehr vielen Jahren mit Privacy. Wie lange schon?
Oh mein Gott, ich habe nachgezählt gestern. Und über 30 Jahre inzwischen.
Das ist eine lange Zeit, ja.
Ja.
Und wir mischen heute, fangen mal auf Deutsch an, weil du ja hervorragend Deutsch sprichst und jeden Tag Deutsch sprichst. Und machen dann die zweite Hälfte weiter auf Englisch. Wie schaut es denn in Kalifornien so aus mit Corona und Covid? Was ist denn bei euch so die Situation?
So fangen wir an, einfach so vielleicht die Lage ein bisschen zu beschreiben. So Coronavirus in den USA. Es kommt stark darauf an, wo man ist. Und so hier in Berkeley oder in San Francisco sind wir noch gesperrt. Das heißt, man muss zu Hause bleiben. Das ist nicht so streng vielleicht wie in Italien. Wir dürfen zum Beispiel aus dem Haus für Lebensmittel oder Sport zu machen. So, wie gesagt, nicht so streng vielleicht wie anderswo. Und dann auch in Amerika, hängt stark darauf an, wo man ist, was für ein Bundesland. Und so, es gibt woanders hier in Amerika, wo das Leben ziemlich normaler abläuft.
Und ist Kalifornien besonders streng?
Ja, ist es. Und besonders in den Bay Area, was eigentlich ein Glück für uns gewesen ist. Wir haben so unsere Sperre zuerst bekommen für Amerika und sitzen jetzt zu Hause heute, glaube ich, 9 Wochen. Und so, das war vielleicht 4 Tage, vor das alles in New York angefangen hat. Und die Folge ist, wir haben viel weniger Fälle und viel weniger Tote als zum Beispiel in New York. Wie gesagt, was ein Glück für uns gewesen ist.
Du hast ja auch viel Verbindung nach New York. Wie schaut es in New York jetzt eigentlich aus im Augenblick?
In New York geht es langsam besser. Die Kurve geht nach unten. Aber New York ist sehr stark betroffen. Zum Beispiel in New York vor einer Weile waren die Lage der Krankenhäuser wirklich schlecht. In Berkeley in San Francisco ist das nie so gewesen. Das war nie so stark betroffen. Die haben immer Betten gehabt, zum Beispiel bei UCSF. Was das Problem in Amerika eher ist, die Tests sind eher problematisch. So, es kommt darauf an, auch hier, wo man in Amerika ist. Aber es ist auch klar, dass wir nicht genug Tests haben. Und dann fast komischerweise in so die Orte, wo es gibt genug Tests, nicht unbedingt Leute, die bereit sind, sich testen zu lassen.
Wer wird getestet?
Auch das kommt darauf an. Aber das ist im Prinzip Leute, die sich schlecht fühlen. Oder auch die irgendeine Stelle haben, wo die viel in Kontakt mit Leuten kommen. Oder auch so die Personelle im Krankenhäuser oder medizinische so Angestellte.
Wie schaut es wirtschaftlich aus? Man hört von so vielen Arbeitslosen. Gibt es das in Kalifornien auch?
Ja, wir sind sehr stark betroffen in Amerika. So über 30 Millionen Arbeitslose. Man muss dazu sagen, es gibt wenig Arbeitsschutz in Amerika als in Deutschland grundsätzlich. die meisten Amerikaner sind nicht eine Gesellschaft, erstens. Und dann zweitens, der Kündigungsschutz in den USA ist nicht stark ausgeprägt. So ein Amerikaner kann einen Arbeitsplatz schnell verlieren. Und das ist eigentlich, was hier in Amerika passiert ist.
Wie läuft es in Berkeley an der Universität? Habt ihr da Betrieb?
Haben wir nicht, Nico. So, wir haben unser Semester hier, ist jetzt gerade zum Ende gegangen. Aber seit, so 9 Wochen, wir haben alles auf Zoom. Und die Schulen sind auch in Berkeley alles geschlossen. Und so, wie es weitergeht, weiß niemand. So, was sind die Pläne zum Beispiel an der Uni von Berkeley und für nächstes Semester? Unser Uni-Präsident hat 3 Möglichkeiten angekündigt. Erstens, 100%ig alles auf digital. Zweite Möglichkeit, teilweise wieder in Vorlesungssaale, teilweise wieder so Zoom-Uni. Und dann dritte Möglichkeit, meistens sind wir alle wieder in Vorlesungssaale, aber auch hier müssen wir auch Pläne machen für zum Beispiel Professoren, die eventuell anfällig wäre für so eine Covid-Krankheit. Entweder weil die schon irgendeine Krankheit haben oder weil die älter sind.
Also klingt es, als ob es noch eine Weile dauert, bis es zurückgeht ins normale Leben, auch bei euch.
Auf jeden Fall. Und so die Lage hier ist wirklich sehr so unsicher, Ungewissheiten sind überall. Und ich muss sagen, ich schaue die Bilder von Deutschland an, wo die Leute sitzen wie im Zug oder ihr habt auch Fußball, wenn auch Geisterspiele, wie man sagt. Und ja, ich bin ein bisschen neidisch.
Wie erklärst du dir den Unterschied zwischen Deutschland und Kalifornien?
Ich glaube, er hat Glück in vielen Hinsichten in Deutschland. Erstens, weil er war sehr, hat schnell reagiert. Und als die ersten Fälle in Deutschland angekommen sind, glaube ich, aus Österreich, er hat schnell getestet und die Leute isoliert. Und ich glaube, dadurch ist es nicht so schlimm geworden, als zum Beispiel in New York, wo die waren so diese ersten Fälle, aber das war Wochen oder sogar Monate danach, bis die Behörde reagiert haben. So erstens. Zweitens, ich glaube so eigentlich, was öffentlich Gesundheitsschutz angeht in Deutschland, ist so viel besser als in Amerika. Er hat mehr Krankenhäuser, so die mehr Betten in Krankenhäuser. Er hat sofort an mehr so Mundschützer und einfach so die Behörden in Deutschland haben das viel besser getan, was so Öffentlichkeitsschutz angeht.
Sprechen wir ein bisschen über die jetzt digitalen Themen, die Privacy-Themen dieser Zeit. Ihr habt ja gerade die Konferenz gehabt in Washington Anfang des Monats, Privacy and Security. Was sind denn da so die großen Themen gewesen, wenn es jetzt um Covid geht, bei der Konferenz?
Ja, viel ging um, was die Arbeitgeber machen dürfen und nicht machen dürfen. So, und ich glaube, das war wirklich Hauptthemen und auch so eigentlich so, wie das aussieht in der großen Welt, was Covid angeht. Was sind die Fragen so für Arbeitnehmer und für Behörde?
Was gibt es so für Praktiken bei Arbeitgebern in Amerika?
Ja, so wie gesagt, wir haben so weniger Gewerkschaften in Amerika und weniger Kündigungsschutz. Und so die Frage wird, was ist vernünftig, was ist erlaubt für Arbeitgeber zu tun, was so Testen angeht. Und wie dürfen diese Auskunft weiter aufbewahrt und bewertet sein? Aber zur Zeit ist das, haben die eigentlich freie Hände so mit Daten. Und eigentlich man kann auch sagen, wenn die nicht testen oder wenn die probieren, nicht einen sicheren Arbeitsplatz zu veranstalten, können die auch sich rechtsfällig machen. Weil dann sicher später werden die angeklagt von Arbeitnehmer, die krank werden. Und dann wird dieser Prozess oder Klage laufen, er hat mich nicht so richtig geschützt bei der Arbeit. Man muss auch sagen, was eine interessante so Entwicklung ist, in Kalifornien, wir haben einige so Tech-Firmen, die sagen zu den Arbeitnehmern, sie können jetzt zu Hause arbeiten, und zwar so lange, dass sie wollen. Und ich glaube, das ist jetzt angekündigt von Twitter. Und das ist auch angekündigt, glaube ich, von Salesforce. Und das wird sehr interessant in vielen Hinsichten. Man fragt sich zum Beispiel, was wird auch die Büros bekommen? Wird man so auf einmal so viel weniger Büroplätze in San Francisco oder Palo Alto oder Berkeley haben müssen? Heißt das, dass Leute in Kalifornien nicht mehr wohnen wollen, weil es gibt so viele, viele Orte, die billiger sind. Und man fragt sich wirklich, ob die Landschaft danach viel anders aussehen wird.
Habe ich dich eben richtig verstanden, dass es da aus Sicht eines Unternehmens, wenn es seine Mitarbeiter zurückholt ins Büro, Liability-Issues gibt?
Riesig, auf jeden Fall. Und so, jetzt, das ist so sehr umstritten in Amerika, im Kongress, die Republikaner möchten auf jeden Fall ein Gesetz jetzt haben, das lässt die Arbeitgeber ohne Verpflichtung, so ohne Haftung, in dem Fall, dass die vernünftig Schutz haben im Büroplatz und die danach angeklagt sind. Und die Demokraten möchten das eher so offen lassen und für normales so Arbeitsrecht und Deliktsrecht, also dass es weitergeht. Aber kein so freie Haftung.
Dürfen Arbeitgeber, Arbeitnehmer verpflichten, sich testen zu lassen?
Das ist jetzt nicht so. Wir haben, glaube ich, jetzt keine herrschende Meinung dazu. So wie bei die, so sagen wir, wenn man so nicht im Krankenhaus arbeitet, aber so einen eher so normalen Beruf hat. Wo das kritisch wird, ist aber so, wenn ein Arbeitsplatz eher so offener ist und eventuell gefährlicher ist für die Arbeitnehmer. Man kennt zum Beispiel, man liest viel über Fabriken und wie die so sehr gefährlich werden können. Und so die Frage ist einerseits so Datenschutz und Privatheit für Arbeitnehmer, aber auch dann für Arbeitgeber. Was müssen die tun, so die Leute zu schützen?
Gibt es da Temperaturmessungen? Das hört man manchmal.
Man hört, dass es wird häufiger. Und dann auch eine Frage ist, wie ist das, wenn man so in Restaurants geht? Und so wie in Deutschland, man fängt an, so Liste zu führen. Und so in Washington, Bundesland Washington, was jetzt langsam öffner ist als so in Kalifornien, das ist Pflicht.
Das ist jetzt die Sammlung von allen Besucherkontaktdaten von in Restaurants, Fitnessstudios. Das ist auch in Amerika verbreitet. Ist es umstritten oder ist das?
Ja, ich muss sagen, es ist nicht verbreitet, aber das hat schon angefangen in Washington, Bundesland Washington. Das ist irgendwie eine Richtlinie, kein Gesetz von dem Ministerpräsident J.I. Inslee. Und so, die müssen so ein Restaurant, dürfen nur so 50% der normalen Menschen im Restaurant essen. Und dann zweitens, die müssen eine tägliche Liste behalten von den Leuten, die dort gegessen haben, Name und Kontaktauskunft. Diese sogenannte Log oder Liste ist aufzubewahren über 30 Tage und es kann für so Verfolgung von positiven Leuten benutzt werden.
Was sagen die Privacy Lawyers dazu?
Ja, ich meine, so bei uns über das Thema, das fängt jetzt gerade an zu diskutiert zu werden. Was Corona-App angeht, das ist jetzt so ein richtiges Thema in Amerika. Und so viel wird darüber geschrieben. Wir haben bis jetzt so kein Corona-App in Amerika. Mindestens nicht so eine, die sehr verbreitet ist. Ich glaube, das gibt was in North Dakota und vielleicht noch ein anderes Bundesland. Das ist freiwillig, so diese zwei. Aber Apple und Google kommen bald.
Da warten ja auch wir darauf, dass Apple und Google bald kommen. Das hast du ja auch verfolgt. I think it's time to switch now.
Okay, I can speak a little English too. My parents taught me that early on.
Well, I will try to do my best now. Following the discussion about of apps of all kinds of apps in the US and in Germany or Europe. What strikes you? What are the differences in, if you just follow the discussions?
You know, the discussions are strikingly similar, I have to say. The one thing I guess I would say is that there might be a little more transparency in Germany than in the U.S. And so in the U.S., we are having a completely chaotic leadership role out of Washington, in particular out of the White House. And so it's largely every state for itself. And in some instances, you have states informally creating coalitions if they are geographically close to one another. But so as that plays out in the Corona app, there have been some, you know, wonderful studies and essays by lawyers and data protection experts pointing out the dangers. But there really hasn't been any kind of federal leadership on this issue.
You mentioned Google and Apple, and I've recently came across a few very critical comments from privacy experts on the Apple and Google solution that they are working on. For example, I read that there was this article in the Washington Post recently where Helen Nissenbaum was quoted saying that Apple and Google's use of privacy to defend their refusal to allow public health officials access to smartphone technology was a flamboyant smokescreen. I was very surprised about this comment because, as you're aware, the decentralized Apple and Google solution is by most German privacy lawyers really celebrated as privacy friendly. What do you make of this different view of the role of Apple and Google?
Yeah, so, oh my gosh, so many themes here that we can discuss. And it's interesting how different perspectives depend on where you sit. And so my read on, I'll start off with the Europe and then switch to the U.S. And so my read on the situation in the EU is that the decentralized solution from Google and App looks good, because the alternative is more centralization in the hands of the public health officials. And so that was advocated early on by France, the UK, which is of course sort of half still in the EU, but I guess not for much longer. And that was a discussion in Germany as well. And so from that perspective, if Google and Apple come along and they say, well, actually, we're going to have it, the information be decentralized, be encrypted, and be on the iPhone or the Android device of the user, they kind of seem to be the savior and kind of helping make a situation more data protection friendly. And so it depends in a way, like, who are you most afraid of, or where do you see the dangers? In the U.S., we start off with a situation of general weakness of public health officials. And that's just so clear to me. If we can pair the situation with that in Germany or South Korea, that... we've really kind of hollowed out those authorities, sadly. So with weakened public health officials, I think for data protection officials, data protection advocates, the almost like the bad guy seems to be more the Google and the Apples of the world. The entities that track and collect a lot of information anyway. So I think that's the different perspective. What I wanted to add, too, was we have two federal bills that have been introduced that would limit the collection of, or shape the collection of, information on COVID apps. And so there's one bill from five Republican senators led by Senator Wicker of Mississippi, and there's one bill from two Democratic senators, Richard Blumenthal and Mark Warner. And so my own take briefly on these two laws is that what they have to keep in mind is that, in my view, the COVID app is really going to function within the employment law landscape in the U.S., which offers little protection in most circumstances for individuals. So in a way, I think the discussion about the COVID app in the U.S., which views it as being this kind of voluntary choice that people will use or they won't use, is misleading. I think there's going to be a low level of spontaneous voluntary use of COVID tracking apps, although I may be wrong. But it's hard sometimes in the United States even to get people to wear a mask, right? A surgical mask now. It's hard to get people to continue to stay home and wash their hands. And it's sometimes very hard in the United States to get parents to vaccinate their children. So I think there's going to be resistance to the COVID app where people can resist. But I think where it's going to be used is by employers who run things like factories and warehouses and in other kind of working settings where it's going to be take it or leave it. So that's where I think the action goes.
So at the end of the day, it won't be as voluntary as it should, or as most German privacy lawyers would argue it should be.
Yeah, because I think in generally in the U.S., I can imagine a situation where for the person working in the meat packing factory, where there are a lot of cases, and the employer says, we are going to require a COVID app. And so that's a hard lawsuit, perhaps, in say, for the employee to say, I refuse to have it, right? If then the employer says, well, then it's not a safe workplace, you must wear it. The same way this in the United States, we've seen this debate with things like key cards, where it's the employer can say, no key card, you don't get into the office, and therefore you don't have a job. Or the employer can say, if you don't, you know, here's the email system, and you now consent to be tracked. So I can imagine something similar happening with a COVID app in many workplaces. And so what's really critical is that the law shape and structure how the information is collected, the extent to which tracking can take place, and how long the information can be kept. And I think that's where the action happens, and kind of not in simply saying it's voluntary. So in short, COVID tracking apps, I think, are going to be here soon in America. I don't think they're going to be truly voluntary. And I think the law needs to carefully regulate their use as part of a larger public health response.
So would you feel that that they will not work when they are entirely voluntary?
Well, so this is a great point, and you, so first of all, I think that COVID tracking apps will only contribute to ending the current emergency as part of a larger governmental response to the pandemic. So my own view is that they can have, at least theoretically, some kind of potential positive role. It's clear that if they're not used by a significant portion of the population, they're not going to be helpful and possibly waste people's times by having too many false positives and false negatives. So what we really need is, as I believe you have in Germany, a system for testing and tracing and manual tracing. I think what we also need is safe quarantine spaces for infected individuals, because everybody can't just like sit at home for 14 days because they may not have a safe space or enough space. So there's a requirement for the creation of quarantine spaces for infected individuals. And I also think we need more protections, legal protections for people with the virus, including in America, greater unemployment protections. Because otherwise, there will only be disincentives for individuals to seek out testing. So if you create that whole great system, I think then COVID tracking apps might make a contribution.
How confident are you that they will technically work and not produce false positives or false negatives all the time?
Yeah, so this is indeed a big problem. And so, for example, in the Bluetooth issues, which Nico, you and I have discussed, if it can't tell that somebody is in the next apartment with a wall in between you and that you're not interacting, it's not going to be very helpful. So that's a technical problem. There's the problem of Android and Apple systems communicating with another. There's also a significant problem with equity issues. There's a wonderful blog by the American professor Susan Landau at lawfare.com and with co-authors. And she points out, you know, we have, I believe, 20% of Americans who don't have cell phones. So, and in many cases, there are people who are elderly and therefore more at risk for coronavirus, and they're not going to get the app. And then you have you have a less socioeconomically affluent population that lacks cell phones. And statistics have shown that they are very heavily hit by COVID mortality. So, you know, these are all reasons to be somewhat, I guess, skeptical of COVID tracking apps. But as I said, they are likely in the United States to be used in certain kinds of workplace settings. So I think at any rate, there is a need to regulate them.
Great. Paul, leider ist die Zeit vorbei, die wir haben. Die 30 Schade. Minuten, sie geht immer viel schneller vorbei, als man denkt. Es war ganz, ganz wunderbar, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir das Gespräch bald und vielleicht auch vor Ort fortsetzen können. Ich hoffe, dass es nicht mehr lange dauern wird, wo wir dann auch alle Pläne wieder verfolgen können, die wir ja eigentlich schon für dieses Jahr hatten, in Berlin, in San Francisco, in Washington und wo auch immer. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Paul, und Grüße nach Kalifornien.
Okay, bitte, Nico. Und ich freue mich bald, dass wir wieder bei Kaffee und Kuchen sitzen können, ob in Berkeley oder Berlin oder Washington oder woanders.